Shopcast FM.
E-Commerce für die Ohren.
Gesponsert von Webbasiert. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shopcast FM. Heute sind wir zu dritt. Und zwar, ich bin der Niklas. Ich vergesse immer, mich selber vorzustellen, ist mir neulich aufgefallen. Ich bin der Niklas, arbeite bei Shopware. Bei mir ist jemand anderes von Shopcast FM, das ist der Christian. Hallo Christian.
Hallo Niklas.
Was machst du so? Für die, die dich noch nicht kennen.
Ach so, ja, ich arbeite bei der Shopware-Agentur Das ist Web und ich mache ganz viele Dinge und Programmierer und bin jetzt hier und quatsch mit dir über coole Dinge.
Sehr schön. Und zusammen haben wir uns einen Gast eingeladen, einen weiblichen Gast, und zwar die Bianca Glasner. Hallo Bianca.
Hallo Niklas, hallo Christian. Freut mich, an Bord zu sein.
Ja, freuen uns auch sehr, dass das geklappt hat. Genau, und man kann uns übrigens auch auf YouTube gucken, für die, die das nicht tun. Also, ich wollte es nur mal am Anfang sagen, wir vergessen ja oft so organisatorischen Kram im Podcast. Aber genau, wer uns auch mal sehen möchte. Wir reden heute über Personalisierung im E-Commerce. Ja. Und um da mal einzusteigen, Bianca, wer bist du denn eigentlich?
Ja, also meinen Namen hast du ja schon erwähnt. Ja, mein Name ist Bianca Glasner. Ich arbeite bei Nosto. Nosto ist eine E-Commerce Experience Plattform und meine Position ist Head of Platform Integrations Engineering.
Das klingt nach einem sehr langen Titel.
Ja. Da kannst du einiges, denke ich mal.
Du hast Entwicklerin-Background?
Ja.
Auch wenn du nicht mehr aktiv entwickelst, genau. Ich muss bei Nosto, muss ich mal kurz sagen, übrigens immer an die Nostromo denken. Das ist jetzt so ein bisschen mein Nerd-Ding. Wer es nicht kennt von euch da draußen, die Nostromo ist eins der Schiffe aus dem Alien-Universum. Und wer den Film Alien noch nicht gesehen hat, der ist ganz schön. Da hat H.R. Giger, ein Schweizer, die Kostüme gebastelt und die Welt so ein bisschen entworfen. Sehr empfehlenswert, wenn auch ein sehr langsamer Film. Okay, Klammer zu. Nosto macht Personalisierung unter anderem.
Genau,
was ist denn damit? Aliens. Genau, ja, ich meine, so kann man sagen, die Aliens sind wunderschön personalisiert.
Genau.
Aber natürlich hat das nichts mit Aliens zu tun, anderes Franchise, anderer Planet. Aber hier in dem Kontext, was ist denn mit Personalisierung gemeint? Weil wir reden ja nicht drüber, dass man mit Nosto es schafft, einen T-Shirt-Shop hochzuziehen, wo die Leute dann ihren eigenen Spruch aufs T-Shirt drucken können. Das ist ja nicht der Service, den Nosto anbietet.
Nein, eben nicht. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, sind wir eben eine komplette Commerce Experience Plattform, powered mit AI, also noch mehr Buzzwords.
Kommen wir vielleicht noch drauf.
Ist es eben schon für die Leute, die sich mit dem Thema Personalisierung noch nicht näher beschäftigt haben, schon schwierig nachzuvollziehen, was ist denn so eine Commerce Experience Plattform, ja? Im Endeffekt, was wir mit dieser Plattform meinen, ist, dass wir eigentlich alles, was um das Thema Personalisierung handelt, innerhalb von einer Plattform anbieten. Was ist jetzt grundsätzlich Personalisierung, fragt man sich dann. Also wenn wir mal von der High-Level-Definition ausgehen von Personalisierung, ist es grundsätzlich ein Prozess, Inhalte, Produkte oder Dienstleistungen an die individuellen Bedürfnisse und Präferenzen und Vorlieben und Verhaltensweisen vom Nutzer anzupassen. Also das ist mal so der High-Level-Begriff von Personalisierung. Klingt jetzt sehr kryptisch. Was bedeutet das dann in der Praxis? Das sind eben ganz, ganz viele verschiedenste Produkte und Features, die zur Anwendung kommen. Das heißt, zum einen natürlich Recommendations im Sinne von Empfehlungen. Das heißt, mir als Kunde wird halt ganz klar anhand von meinen Verhaltensweisen oder von den vergangenen Käufen, die ich getätigt habe oder was ich mir angesehen habe, eben intelligent Produkte oder interessante Dinge vorgeschlagen. Das geht natürlich weiter bis über den dynamischen Content zum Beispiel, sodass eben so eine Personalisierungs-Engine oder Plattform eben auch weiß, was gefällt mir denn vom Content her, wie kann ich eben durch die Produktinformationen zum Beispiel, die mir dargestellt werden, schnell dazu aufgefordert werden, das Ding auch zu kaufen. Oder natürlich auch Dynamic Pricing, sodass erkannt wird, dass ich schon öfters zum Beispiel auf dem Shop oben war oder dass ich einen Kauf nicht abgeschlossen habe. Und jetzt will man mich eben animieren, dass ich doch den Kauf im Shop selber mache. Es geht über Pop-ups, Banner, User-Generated Content zum Beispiel kann benutzt werden. Das geht natürlich auch über die Suche. Auch Custom Filtering, verschiedene Suggestions oder Vorschläge halt in der Suche. Was noch alles? Man kann es natürlich auch im Live-Chat. Also man sieht schon, ich fange an, ja, Dinge herunterzuzählen. Ja. Ich hätte noch eine Mega-Liste, es geht weit.
Aber das muss man dazu sagen. Ja. Das erklärt es eigentlich wunderbar, weil ich denke mal, vielen geht so wie mir. Man geht auf irgendeine Website von so einem Hersteller und denkt sich, sieht alle möglichen Features und Buzzwords und irgendwann denkt man sich, ja, und was macht ihr eigentlich alles? Ich weiß, ja, genau. Am Ende der Seite weiß ich, dass ich mein Business bis zum geht nicht mehr optimieren, Umsätze steigern kann, aber manchmal weiß ich gar nicht so recht wie.
Genau. Das ist dann das Endergebnis. Das ist wichtig. Wir haben natürlich nicht Nosto eingeladen, sondern wir haben Bianca eingeladen. Das heißt also, es geht nur, dass es nochmal klar ist, dass es nicht gesponsert oder irgendwas, sondern durch ihre Arbeit bei Nosto ist Bianca eben eine Expertin auf dem Gebiet der Personalisierung und dementsprechend ist es auch durch die Erfahrung bei Nosto gefärbt und gestützt, worüber wir heute reden. Aber es geht im Prinzip darum, wie wichtig ist Personalisierung für den E-Commerce und wie kann man davon als Händler oder auch als Agentur, die für Händler Dinge implementiert, eben profitieren. Und da kommen wir später auch noch drauf, für wen lohnt sich eigentlich was, weil ich meine, wenn man jetzt mal Shopware als Beispiel nimmt, weil wir damit ja zu tun haben, zumindest Christian und ich, du ja aber auch, da gibt's ja auch Personalisierung, ne? Kunden, die dies kauften, kauften auch das. So, also da, es geht ja schon im Kleinen los, aber das kann man natürlich dann ein bisschen weiter treiben.
Oder die, okay. Was ist eure Meinung eigentlich, oder habt ihr Erfahrung mit dem, ihr redet mit irgendjemanden und plötzlich kommt eine Facebook-Werbung und ihr denkt euch, wer hat hier mitgehört? Das ist für mich so, also ob es stimmt oder nicht, aber High-Level an Personalisierung quer durch die Bank. Habe ich mal gehabt mit einem, also technisch sicher erklärbar, mit einem Arbeitskollegen, waren wir im Office und ich habe ihm einfach nur gesagt, hey, du, ich möchte mal irgendwie einen höhenverstellbaren Schreibtisch oder so kaufen. Und wir haben nur gesprochen. Ich habe nicht gegoogelt in der Arbeit mit IP-Adresse, er auch nicht. Es war einfach nur ein Gespräch. Und irgendwann hat er zu Hause eine Werbung auf Facebook bekommen über einen mega coolen höhenverstellbaren Schreibtisch, den ich mir jetzt gekauft habe. Also es ging voll auf, bin reingefallen, aber zumindest offensichtlich war mir kein anderes Medium oder Format bekannt, außer dass wir einfach nur miteinander gesprochen haben. Und dann hat er die Werbung bekommen und auch er hat nie irgendwie gesucht nach einem Schreibtisch, weil er keinen braucht. Also das, ich glaube mal, viele haben solche Erlebnisse auf alle Fälle schon gehabt. Es ist leicht creepy, spooky, manchmal funktioniert es aber auch ganz gut.
Ja, auf jeden Fall. Also ich traue mir auch fast zu behaupten, dass fast jeder mal diese Erfahrung gehabt hat. Eben gerade noch mit der Freundin beim Kaffeetratsch über was gesprochen und auf einmal ist es eben da. Wenn wir jetzt wirklich von Personalisierung im E-Commerce sprechen, so wie Niklas eben vorhin erwähnt hat, ja, es gibt relativ schnell mal dieses, das könnte auch für dich interessant sein oder andere Kunden kauften auch dies, ja. Sowas ist natürlich relativ schnell mal aufgesetzt, im Sinne von, okay, ich habe ein Produkt und linke das einfach, ja, einmal und nie wieder so auf die Art. Wenn wir wirklich jetzt von Personalisierung an sich sprechen und so in die Richtung mit Facebook zum Beispiel oder den Use Case, den wir gerade erwähnt haben, geht es vor allem um die Logik dahinter. Die dynamische Logik und die Technik, die hinter der Personalisierung steht, wo man da wirklich sagen kann, okay, es ist auf dieses Individuum abgestimmt. Und das ist eben die große Differenz, ja.
Aber was manuelle ist jetzt in Konfigurationen. In dem Zusammenhang, was ist S? Du sagtest gerade, dass S auf den Kunden abgestimmt ist jetzt. Was meinst du damit?
Dass im Endeffekt Produkte genau auf seine Vorlieben und seine Verhaltensweisen abgestimmt sind.
Das heißt, der Endkunde in dem Fall jetzt. Genau, also Endkunde. Nicht das Unternehmen, der Online-Shop, der Händler, sondern der Endkunde.
Also das, was der Person angezeigt wird. Weil genau. Ich muss nur sagen, also das, wenn wir nochmal auf das Werbethema zurückkommen, oft ist es ja so, dass das eine subjektive Wahrnehmung ist. Ne? Vielleicht hat man schon die letzten 3 Tage diese Werbung angezeigt bekommen. Ne? Unterbewusst hat man deswegen halb an Tische gedacht. So in die Richtung funktioniert es manchmal. Und wenn ihr morgen mal ganz genau auf dem Weg zur Arbeit auf rote Autos achtet, wird euch auffallen, wie viele rote Autos da draußen rumfahren. Was euch den Tag davor halt nicht aufgefallen ist.
Aber das ist das, was ich so spannend finde an dem Ganzen. Diese Dinge, die ganzen Leute, die jetzt im Marketing und so sind, die sind sich ja dem bewusst. Die beste Personalisierung oder, sag ich mal, strategische Zurechtweisung des Endkunden ist dann, wenn es gar nicht auffällt. Wenn du wirklich denkst, intrinsische Motivation, dass ich mal das Produkt XY kaufe und dir gar nicht auffällt, dass du voll gepflastert worden bist auf allen Social-Media-Plattformen mit genau dieser Produktwerbung.
Genau. Gibt's immer das schöne Beispiel von den Pummis. Das sind so Schuhe, das ist aufgeschäumt, die wahnsinnig erfolgreich sind. Die waren auch teilweise ausverkauft. Das ist tatsächlich sehr, sagen wir mal, nicht so performant gemachte Hardware für deine Füße, wo halt eine Marketingagentur hintersteckt, die damit einfach nur bewiesen hat, dass man auch aus Scheiße Gold machen kann, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ich wollte aber noch auf was anderes raus mit der Werbung, weil man kann ja auf zwei Sachen mit, oder also es gibt ja zwei Arten, um Produkte an den Mann zu bringen. Das eine ist, man bringt quasi die Produkte zum Kunden. Das ist so dieses Gießkannenprinzip. Ne, das ist so die Instagram-Werbung mit Targeting und hast du nicht gesehen, da geht es wirklich um Werbung. Oder eben das richtige, den richtigen Kunden oder die richtige Kundin zum Produkt zu bekommen. Das heißt, wenn die Menschen denn dann schon bei dir sind, was ja in einem physischen Ladengeschäft auch passiert, dafür zu sorgen, dass die Menschen in deinem Shop, für den sie sich sowieso schon interessieren, das richtige Produkt finden. Also das ist gar nicht, das eine ist eher produktzentriert. Also ich habe dieses Ding und möchte das möglichst loswerden. Und das andere ist eben, ich habe hier eins Mensch und möchte, dass dieser Mensch zufrieden seinen Kauf abschließt und sich freut, bei meinem Shop example.com eingekauft zu haben. Wo würde denn Personalisierung ansetzen? Weil ich habe, also ich sage noch kurz, warum ich die Frage stelle, weil ich habe das Gefühl, dass dieses Produkte zum Kunden bringen eher eine Frage von Werbung ist. Und das andere, die Frage der Personalisierung, ist das richtig?
Mhm, sehe ich auch so. Also im Endeffekt, wenn man es geschafft hat, einen User oder einen Endkunden wirklich in seinen Shop zu bringen, geht es eigentlich um Sekunden. Sekunden und so wenig Klicks wie möglich, um diesen eben den interessierten Endkunden zum Abschluss zu bringen. Um das geht es im Endeffekt. Weil ab dem Zeitpunkt natürlich, wo der Endkunde in diesem Shop ist und dann nicht straightforward eigentlich diese Dinge sucht, die er eigentlich gerade haben möchte, läuft man Gefahr, ihn auch sehr schnell wieder zu verlieren. Das heißt, da kommt natürlich Personalization sehr gut rein mit, wie gesagt, Features wie Recommendations oder Pop-ups oder Widgets oder was auch immer, ja, um eben im besten Falle schon die Browser-Aktivität zu erkennen und ihn gleich abzuholen und zum Abschluss zu bringen, so schnell wie möglich. Das heißt eigentlich so bald wie möglich die Intention vom Kunden zu erkennen und ihm das Richtige am richtigen Ort vorzuschlagen, um den Abschluss in diesen Shop zu sichern.
Es würde mich interessieren, du hast ja gesagt, es gibt alles Mögliche an Maßnahmen, die man jetzt ergreifen kann, um eben Personalisierung umzusetzen und eben den Kaufabschluss zu fördern. Wenn es so wirklich viele Möglichkeiten gibt, warum macht das nicht jeder? Weil ich denke, manche, gerade die großen Player, die sind da echt gut drin, aber es könnte ja auch die kleine Tante Emma Laden um Sekt Online-Shop oder so machen. Was hindert einen davon?
Ja, also grundsätzlich würde ich mal sagen, ist generell, und ich glaube, darum sitzen wir heute auch zusammen, ist mal das Verständnis rund um Personalisierung im Bereich E-Commerce. Das heißt wirklich, was bedeutet das? Was bedeutet es? Welche Möglichkeiten habe ich? Und was bringt es mir? Also das grundlegende Verständnis um das Thema sehe ich mal als Barriere. Und dann kommt es natürlich dazu, die Implementierung ist relativ komplex und ressourcenintensiv natürlich.
Warum?
Weil natürlich im Sinne von der komplexen Implementierung kommt es mal darauf an, einen guten Datenbestand zu haben. Das ist auch schon mal eine weitere Barriere. Auch wenn man sagt, okay, oder wenn man glaubt, noch die größten Player da draußen im E-Commerce-Geschäft, die haben sicher einen wahnsinnig guten Datenbestand. Dem ist meistens nicht so. Sie haben vielleicht einen großen Datenbestand, aber er ist vielleicht qualitativ nicht so gut, um ihn wirklich gleich out of the box für Personalisierungstechniken nutzen zu können. Ja, das heißt natürlich auch das Mapping zwischen den verschiedenen Produktdaten, die verschiedenen Varianten, dann natürlich auch historische Daten, auch von den Verkaufszahlen und so weiter. Ja.
Also du redest jetzt davon, dass jemand zu deinem Shop kommt, den du nicht kennst. Mhm. Aber es gibt dann Anbieter, Nosto zum Beispiel, die quasi durch, keine Ahnung, irgendwelche Magic Super Cookies schon wissen, wer das ist und quasi eine Datenbasis haben und wissen eben, das ist der Bernhard, der ist 69 und interessiert sich für Schnupftabak.
Genau, also im besten Fall hat natürlich ein E-Commerce-Shop schon aus der Vergangenheit, jetzt auch ohne Nosto, ja, dementsprechend natürlich Daten von seinen Nutzern, von seinen Usern.
Das werden die angemeldet, genau.
Mhm. Genau. Und natürlich auch Informationen über die Produkte, welche verkaufen sich am besten, was hat in der Vergangenheit gut funktioniert im Sinne von Discounts, Rabatten, lauter solche historischen Daten. Also wirklich nicht nur User-Daten, sondern auch natürlich auch Verkaufsdaten. Und was ich da mit der Komplexität natürlich meine, ist eben einen guten Datenbestand zu haben, wenn er eben nicht so gut ist, den dementsprechend aufzubereiten. Das ist mal ein großes Thema für die Komplexität. Und dann natürlich auch die richtigen Regeln und Möglichkeiten zu implementieren. Natürlich so eine Personalisierungsstrategie ist jetzt auch nicht, was jeder in seinem E-Commerce-Handbuch stehen hat, ja. Mhm. Weil das ist natürlich auch wieder, also wir reden ja von einer Seite das Individuelle auf End-User-Basis, ja, aber natürlich dann ist das Individuelle auch auf Shop-Basis, weil natürlich nicht jeder Shop hat die gleichen Personalisierungswünsche beziehungsweise Pläne, ja. Mhm. Und das eben dann dementsprechend richtig aufzusetzen, so dass es auch bald möglichst Früchte tragt, ist eben so eine Art von Komplexität. Und die Ressourcenintensität kommt natürlich mit dem einher, ja, das Ganze natürlich technisch zu integrieren, mit den verschiedensten Plattformen, die man vielleicht auch schon hat, ja, weil vielleicht hat ein Job E-Commerce-System, E-Commerce-Plattform, ERP-System, irgendwas für die Customer Data und eben das Ganze natürlich dann dementsprechend auch richtig aufzusetzen, ja.
Mhm. Ich glaube, was hier super reinpassen würde, also eine der Fragen, die ich mitgenommen für heute und es geht schon in die Richtung mitgenommen habe, ist etwas, was denke ich viele Zuhörer interessiert. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir sind jetzt Händler, betreiben einen Online-Shop und möchten jetzt den Weg der Personalisierung gehen. Gerne auch auf Basis von Nosto, dann kann man so ein bisschen Beispiele bringen. Was würde auf mich jetzt als Händler zukommen? Und was für mich jetzt als Entwickler natürlich wahnsinnig wichtig ist, was kommt für mich aus Entwicklersicht bezüglich Implementierung zu? Vielleicht kannst du uns da einfach mal so ein bisschen durchleiten, wie das bei euch so abläuft. Gerne auch mit Beispielen, dass man sich so ein bisschen was drunter vorstellen kann, weil es muss ja eben, wie du schon sagst, vor der Komplexität, das macht ja nicht jeder. Aber wenn man es macht, wie wird's losgehen?
Da hätte ich auch noch eine Vorab-Ergänzung/Frage. Mhm. Personalisierung ist ja nicht eine 0-1-Geschichte. Also das ist ja nicht so, dass du entweder personalisierst oder du personalisierst nicht, sondern das ist ja eine graduelle Geschichte von Kunden kauften auch bis hin zu irgendwelche Big Data Modelle und wir kaufen Daten ein. So, das ist ja ein Unterschied. Also, dass du da vielleicht nochmal auch drauf eingehst, dass man eben, wo man da ansetzen kann und was schon Sinn macht und nicht und so. Genau. Mhm. Zwischendurch stellen wir blöde Fragen.
Na, also wenn es darum geht, was kommt auf mich zu, also natürlich darf man jetzt nicht davon ausgehen, dass man einmal einen Button klickt, dann ist das Ding installiert und dann sehe ich sofort Ergebnisse. Das ist eine Strategie, das braucht Zeit. Also grundsätzlich, wenn man Personalisierungsanbieter oder natürlich, es gibt auch immer die Möglichkeit, dass man das Ganze in-house auch macht, ja, angehen möchte, dauert das einfach. Also natürlich können erste Ergebnisse innerhalb von Wochen gesehen werden, aber längerfristig dauert natürlich, dauert es, bis man weiß, fruchtet meine Personalisierungsstrategie. Wenn es um Implementierungsmöglichkeiten geht, gibt es natürlich auch ganz verschiedene Modelle. Es gibt zum einen natürlich Plug-and-Play-Solutions mit verschiedensten Plugins, die schon, also wo natürlich die Personalisierungslogik nativ im Shop-System integriert ist. Das heißt, das ist natürlich ressourcentechnisch und aufwandstechnisch schneller, weil auch mit Templates gearbeitet werden kann. Aber natürlich hat es als Downside im Sinne von Customization und Flexibilität. Das heißt, wenn wir da schon weitergehen im Sinne von Big Data, verschiedenste Systeme, verschiedenste Datenbestände zum Beispiel, hat man natürlich mit solchen Plug-and-Play-Solutions weniger Flexibilität, das Ganze reinzubringen, weil vielleicht auch die technischen Capabilities von den Plattformen selbst ausgeschöpft sind und man sich natürlich als Anbieter, so wie es Nosto ist, auch an den Shop-Anbietern orientieren muss und die Logiken aber anpassen muss.
Wenn wir jetzt mal quasi ein paar Sätze zurückspulen. Also ich komme jetzt her und ich habe zum Beispiel, sagen wir mal, Sport-Online-Shop und ich habe verschiedene Kategorien, Wasser, Schnee, vielleicht auch ein bisschen Fashion und jetzt gibt's da personalisierungsmäßig ganz viele Möglichkeiten. Würdet ihr mich dabei unterstützen oder müsste ich jetzt schon einen konkreten Plan haben, wo ich sage, okay, bei mir möchte ich irgendwie die Landingpage ausspielen, wenn wir eher Wassersport, gibt's ja auch zig Unterkategorien, dass man da vielleicht schon Banner hat. Wie geht das Ganze quasi los jetzt auch im Consulting-Bereich? Weil ich bin zum Beispiel jetzt einfach mal planlos als Händler.
Ja. Also grundsätzlich kann man, glaube ich, über die Bank sagen, dass es kaum einen Personalisierungsanbieter gibt, der auf Self-Service basiert. Das heißt, auch wenn ein eben Sportshop jetzt sagt, okay, ich habe da so ein Plugin gesehen, das klingt doch ganz interessant oder eine App, ja, ich lade mir das mal runter, dann wird relativ schnell mal eine Nachricht natürlich intern getriggert, wo sich dann ein Customer Success Manager darum kümmert und wirklich die Strategie mit ihm erarbeitet. Weil natürlich uns als SaaS-Unternehmen, und ich glaube, da kann ich für alle SaaS-Unternehmen da draußen sprechen, ist es natürlich auch wichtig, dass unsere Kunden, unsere Merchants den besten Nutzen aus der Plattform ziehen können, weil natürlich nur so können wir auch gewinnen. Ja.
Sonst hagelt es Produktbewertungen im Store.
Genau. Das heißt, wie läuft es dann in der Praxis ab? Also wir kriegen ihm Bescheid. Customer Success Manager schaut sich wirklich den Shop an, die Möglichkeiten, setzt sich dann meistens eben Trainingsmeetings mit dem Verkäufer auf. Und schaut sich eben die verschiedensten Möglichkeiten an und guidet dann wirklich den Shopbetreiber dazu, die beste Personalisierungsstrategie zu entwickeln. Das heißt, wenn er eben jetzt mit der Idee kommt vor einer Landingpage, ja, und wir eben aus unserer Erfahrung oder an den Daten, die wir eben schon haben, sehen, okay, das macht jetzt weniger Sinn. Wir würden empfehlen, mehr mit Recommendations im Checkout zu arbeiten, jetzt nur um irgendein Beispiel zu nennen, ja, dann würden wir das natürlich auch dementsprechend sagen, weil auch da kann man, glaube ich, so ehrlich sein, geht es ja schlussendlich darum, die Conversion als erste KPI zu steigern. Und wenn wir für uns den Erfolg sehen, dass wir die Conversion steigern konnten, dann ist das natürlich eine positive Reputation für uns und gleichzeitig natürlich auch für den Shopbetreiber selbst.
Das wäre auch meine Frage so ein bisschen.
Am selben Strang, würde ich sagen, ja.
Ist, Ist das bei der Personalisierung, also wo ist da der das Ziel? Du sagtest jetzt schon Conversion, aber es klingt für mich Personalisierung immer so ein bisschen, als wäre auch gerade Retention oder wiederkehrende Kunden so ein Ding, also Kundenbindung. Weil bei Personalisierung will ich ja schon was über meine Kunden wissen. So, ne? Mhm. Also dass gerade vielleicht auch Shops mehr davon profitieren, die, sagen wir mal, ein bisschen nachhaltiger mit ihrer Kundenbasis arbeiten und jetzt weniger Dropshipping betreiben.
Ja, und die Frage, die mir aufpoppt, ist eben zusätzlich zur Conversion Rate. Wie weiß ich jetzt, dass ich jetzt als Unternehmen erfolgreich war mit meiner Personalisierung? Mhm. Wie SEO, irgendwie kannst du das ja nicht so ganz messen.
Ich hab's mir auch schon aufgeschrieben. SEO, schwierig und Voodoo. Wie sieht es mit der Personalisierung
aus? Aber was wäre für mich zum Beispiel jetzt eine Möglichkeit zu sagen, außer der Conversion Rate, die ja wirklich dann auch finanziell Fakten sind,
ja, dass aber ich tatsächlich Korrelation weiß. Korrelation ist ja nicht Ursache. Ne? Nur weil die Conversion Rate danach hochgeht, vielleicht auch, weil du einfach mehr Mühe mit deinem Shop gegeben hast für 3 Monate.
Eben. Ja. Nee, aber ernsthaft die Frage, was gibt's da so, ja?
Oder woher weiß ich? Das
erinnert mich tatsächlich an einen Zeitpunkt in meiner Karriere, als ich für ein führendes Online-Travel-Unternehmen der Welt gearbeitet habe, die federführend sind in Sachen Personalisierung. Ja, da bin ich nämlich damals, also da war mein Job Account Managerin, und da bin ich eben speziell zu meinen Unterkunftspartnern gefahren und habe ihnen natürlich auch vorgeschlagen, das Feature XY könntest du eben noch nutzen, um deine Metriken oder schlussendlich deine Absätze natürlich ja zu verbessern und natürlich auch eine bessere Sichtbarkeit auf der Gesamtplattform zu haben. Und ich glaube, das ergibt sich eigentlich ganz gut mit eurer Frage, weil natürlich auch da habe ich nicht nur die Conversion Rate verwenden können, weil ja, kann halt sein, dass er mal einen Rabatt zum Beispiel eingestellt hat oder das Wetter ist auf einmal sehr schön geworden und alle haben auf einmal gebucht, ja, und auch sehr schnell. Also das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, ob es jetzt wegen den Features war oder wegen seiner Strategie, ja. Und somit war es natürlich immer wichtig, den Gesamtkontext zu betrachten. Den Gesamtkontext auch mit anderen Kennzahlen. Und wenn wir jetzt im E-Commerce sprechen, ist die Conversion Rate natürlich eine sehr wichtige Metrik und ich sage vielleicht, kann man anhand dieser Metrik relativ schnell mal Erfolge sehen. Aber nichtsdestotrotz kommen auch andere Metriken dazu, wie der durchschnittliche Warenkorbwert, Customer Lifetime Value, dann natürlich Total Revenue Sales, Return Data, wie viel wird zum Beispiel auch wieder zurückgeschickt, ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, sind es, weil daraus kann ich auch ableiten, habe ich es einerseits geschafft, die Kunden relativ schnell zum Abschluss zu bringen, aber bringen sie auch gleichzeitig viel zurück, weil dann habe ich auch wieder nicht das Richtige angeboten. Wisst ihr, wie ich meine?
Ja, dann hat das Produkt nicht gepasst. Genau. Dann war es nicht personalisiert genug.
Genau. Du hast dann auch gut so über personalisierte Newsletter-Kampagne mit der Clickrate und so trackbar ist und Conversion Rate.
Genau.
Das wäre dann eine Möglichkeit.
Und dann natürlich auch First-Time-Visitors und Returning. Wie viel habe ich wirklich geschafft? Oder was habe ich auch in der Kundenbindung geschafft? Ja. Also da spielen schon extrem viele KPIs mit. Die aber, würde ich sagen, doch sehr real sind.
Also in der Summe dann aussagekräftig. Man kann es in einer Sache festmachen, weil das kann auch das Wetter sein.
Genau.
Okay. Ja, das macht absolut Sinn. Wenn ich jetzt mir das so vorstelle, okay, man fängt jetzt an und sucht sich einen Anbieter oder fängt erstmal an mit ein paar Erweiterungen. Das Ziel dabei ist ja immer, wie du jetzt sagst, eigentlich den Kunden, die dann real in deinem Shop so einkaufen, das Gefühl zu geben, dass man sie ein bisschen lieb hat und dass man genau weiß, was sie brauchen. Und so, das ist ja das, was dahinter steht. Wenn diese ganzen Metriken hochgehen, schön und gut. Jetzt haben wir aber auch darüber geredet. Da braucht man ja Daten. So, wie sieht denn das aus, wenn man jetzt eben das nicht alleine macht, sondern sich einen Anbieter sucht, wie Nosto? DSGVO ist da ja sowas, was direkt im Hintergrund, ne, drin ist. Wie funktioniert das mit, wenn du sagtest vorhin so casually ja, als ich sagte, na, dann nimmt man da irgendwie so einen Super-Cookie. Wie sieht das auf der Seite aus?
Ja, also grundsätzlich natürlich DSGVO ist ein Thema. Also als Anbieter muss man sicherstellen, dass die Daten anonymisiert werden und natürlich auch die Consents von den Usern selber einholen und Personen personenbezogene Daten dürfen natürlich nicht auf einen Einzelnen zurückzuführen sein. Also natürlich sind speziell, wissen wir eh, DSGVO ist ein heißes Thema, wenn es noch dazu und wir sprechen ja wirklich im Sinne von Personalisierung, ich will das Individuum erkennen und so gut wie möglich drauf eingehen. Ja, also kann man sich ja ausrechnen, wie viel wichtige und kritische Daten da im Endeffekt erhoben werden und gesammelt werden. Umso wichtiger ist natürlich im Sinne von der DSGVO, dass diese verschlüsselt werden und natürlich auch nicht weitergegeben werden oder missbraucht werden. Ja, also von dem her ist das ein sehr großes Thema und wichtiges Thema.
Ja. Da ist noch interessant, ich bin jetzt, Achtung, keine Rechtsberatung, aber nach meinem Wissensstand ist es bei der DSGVO sogar so, dass die Daten lediglich nicht mit einem, ich kenne die genaue Formulierung nicht, aber im Prinzip die Daten dürfen schon zurückführbar sein, aber muss schwierig genug sein. So, also das hat mich ein bisschen, das ist jetzt keine Frage an dich, Bianca, weil da wahrscheinlich bist du bei dem, das wird wahrscheinlich schon unter Firmengeheimnisse fallen, wieder irgendwie was, wo verschlüsselt wird. Aber mich hat das erstaunt, weil ich gedacht hätte, wirklich DSGVO, ja, da sind wir jetzt sicher, nicht? Da ist aber nein, es ist schon so, dass du da auf das Individuum zurückschließen kannst. Das muss halt nur schwierig sein. Ja. Darfst du auch nicht, darfst du nicht, aber es darf theoretisch möglich sein. Wenn es schwierig ist. Das hat mich ein bisschen geflasht. Aber gut, das ist vielleicht ein Thema
für so einen Podcast. Thema oftmals, ja.
Die DSGVO.
Aber was mich da in der Tat interessieren wird, wir haben jetzt eben von Datenerhebung und Datensammeln geredet. Das heißt, zurück zu unserer Geschichte. Wir sind jetzt ein Unternehmen, sind bei euch oder bei irgendeinem Anbieter. Dann kann es sein, dass es erstmal heißt, ja, wir haben zu wenig Daten. Wir müssen erstmal eine Zeit lang Daten sammeln und den Pool aufbauen oder wir haben schon Daten. Und da möchte ich auf das Thema Tracking jetzt eingehen. Jetzt sagen wir, wir sind ein großes Unternehmen und wir haben eine Agentur, die für uns das Ganze implementiert. Mhm. Und wir gehen mal im Worst Case davon aus, dass dieses Standard-Plugin vielleicht jetzt nicht ganz reicht für unseren Use Case, was vielleicht in vielen Fällen ist. Was muss so ein Programmierer jetzt machen, wenn er jetzt zum Beispiel mit euch arbeitet? Da gibt's wahrscheinlich Tracking und dann das Benutzen oder Ausspielen der Personalisierung. Mhm.
Ja, also grundsätzlich, um uns jetzt zu benutzen, ist es relativ easy, würde ich jetzt sagen.
Das also sagen sie alle.
Ja. Also aus Erfahrung her sage ich eher, die Schwierigkeit ist dann wirklich hinten raus, also auf der anderen Seite, ja. Weil wir bieten natürlich auch zum Beispiel ein JavaScript-Snippet an, das einfach in die Webseite eingebunden wird und dieses ist für zwei Sachen zuständig. Zum einen haben wir natürlich viele Client-Side-Dinge, die ausgeführt werden. Das heißt, Tagging von Produktdaten, Produktinformationen oder halt generell die Metadaten auf der Webseite an sich, im Shop an sich. Gleichzeitig aber auch das Event-Tracking, also das passiert eigentlich alles über unser Script. Also Event-Tracking, um wirklich das Verhalten vom User zu tracken und natürlich auch gewisse Änderungen festzustellen. Das heißt, wenn der Lagerbestand geändert wird, dass wir eben diese Daten erhalten. Und dann haben wir eben auf der Serverseite haben wir dann natürlich unsere APIs, die Daten dann abrufen und in der Recommendation-Logik entsprechend aufbereiten. Das heißt, eigentlich auf der Agenturseite ist einmal jetzt das Basic Script relativ einfach zu implementieren. Aber dann entsprechend das aufzudröseln, dass man eben die anderen Plattformen auch darauf anschließen kann. Ja, sag ich jetzt
also
mal.
Der Shop ist einfach, ERP und PIM und genau. Was noch alles, das wird dann problematisch. Im Zweifel, also je nachdem, ob es unterstützt wird. Okay.
Im Shop also kann man sich mal vorstellen, wie so Google Analytics Tracking, das kennen sicher die meisten von uns. So ähnlich klingt es.
Mehr oder weniger, ja. Also okay, wenn wir jetzt nur vom Event-Tracking
Genau, das ist Google Analytics, nur dass deine ERP auch mit Google Analytics reden muss.
Genau, die freuen sich immer, wenn du denen sagst, mach's das mal rein.
Genau. Ja. Na, und eben was unser Script eben auch noch macht, ist wirklich das Taggen von den Informationen auf der Webseite, ja. Hm. um eben dann auch in den richtigen, ja, und dann geht es, Entschuldigung, dann geht es natürlich auch darum, die Templates entsprechend anzupassen. Das heißt natürlich auch, wenn wir sagen, okay, wir wollen Recommendation anbieten, dementsprechend dann die Slots auch zu definieren, sodass natürlich unsere Daten dann angepasst reingespielt werden können. Also Template-Thematik ist auch im Sinne vom Expectation Management auch etwas, das normalerweise etwas länger dauert.
Was meint das Expectation Management in dem Zusammenhang?
Weil wir vorhin gesagt haben, was erwartet mich als Jobbetreiber, wenn ich eben einen Personalisierungsanbieter mit reinbringen möchte, ist wirklich auch diese Template-Thematik oder halt das Frontend dementsprechend anzupassen, auch etwas, was normalerweise nicht in ein, zwei Tagen passiert ist, sondern mehrere Wochen dauert, ja. Weil natürlich es gibt verschiedenste, wissen wir eh alle, im Shop verschiedenste Seitentypen und hier wirklich die einzelnen Use Cases und Anforderungen zu bedenken für die Gesamtlogik dauert. Was meine ich damit? Von Produkt der Teilseite über Produkt Ergebnisseite bis hin zu Checkout-Seiten und so weiter und so fort, ja.
Aber jetzt hast du schon was angesprochen, die Templates irgendwie einen Slot vorbereiten. Das ist was ich kenne, gerade bei Suchanbietern, irgendwie bei der Suche im Wesentlichen. Da scheiden sich immer die Geister zwischen, okay, der SaaS-Anbieter liefert nur Rohdaten zurück und ich hab's in der Hand, wie das Frontend dann das Ganze visualisiert, oder die bauen da schon irgendwas in mein HTML rein, was dann extra customized wird, dass es aussieht wie mein Online-Shop. Gibt's es da bei euch auch? Kennst du diese Story? Was ist da so deine Meinung?
Ja, diese Story kenne ich. Wird in unserem Fall mehr im Sinne von den Plug-and-Play-Solutions angeboten. Und auch ist unterschiedlich anhand dessen, was die einzelnen Shopsysteme an Möglichkeiten anbieten. Das heißt, einzelne Shopsysteme gibt es, wo man wirklich sagen kann, okay, wir als App-Anbieter können wirklich das gesamte Frontend beeinflussen. Und es gibt eben Shopsysteme, die restriktiver sind, ja, die vielleicht sagen, okay, ich kann die Produkt-Ergebnisseite anpassen, aber vielleicht nicht meine Suchlogik zum Beispiel drüberlegen. Ja. Also das kommt immer sehr drauf an. Wir haben aus der Erfahrung gemerkt, es ist halt als SaaS-Anbieter, oder ja, das merkt man eigentlich generell, irrsinnig schwierig, ein gutes Template anzubieten. Weil wir reden halt doch immer, ja, nicht nur auf Personalisierung auf End-User-Seite, sondern auch eben auf Shop-Seite, ja. Das heißt, was kann ich wirklich für ein Template anbieten, das die meisten Use-Cases abbietet, ja, aber trotzdem noch immer überschreibbar ist. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, da wirklich diese Balance zu finden, ja. Dass man sagt, okay, man gibt eben den Interessenten was an die Hand, aber gleichzeitig kann es eben trotzdem noch customizen, ja.
Der Use Case.
Schnick, schnack, schnuck.
Genau, der Ideal-Use Case wäre quasi so, ihr gebt, habt eine API, die gibt eine Antwort zurück, bietet aber für das Shop-System direkt eben einen API-Client mit an, der das schon weiterverarbeitet.
Genau, und das bieten wir zum Beispiel auch an. Also es ist auch möglich, unsere Logik über verschiedene APIs zu integrieren, zum Beispiel über REST APIs oder GraphQL, um eben nur quasi unsere Logik zu verwenden und dann eben alles auf, ja,
selber. Das heißt, zu machen. Das ist eines der Fragen, die man sich jetzt als Händler, Shopbetreiber stellen muss, wie man das Ganze umsetzt. Weil jetzt, ich kenne es aus der Erfahrung bei mir oder bei uns, manchmal ist es halt so, du bist du die Agentur, die jetzt das Layout tatsächlich implementiert, umsetzt, und dann passen irgendwelche Produktboxen auf irgendeiner Seite oder Suche nicht, und dann stehst halt da und sagst, ja, du hast den Job bei uns, aber das ist nicht von uns. Das heißt, Debugging ist schwieriger. Der Kunde weiß letztendlich nicht, wo ist dieser Pixelfehler oder was auch immer. Und dann ist es noch in einem System, wo du vielleicht als Agentur, die eigentlich, wie gesagt, das Layout macht, gar keinen Zugriff hast. Aber Vorteil ist natürlich, es geht unter Umständen vielleicht manchmal schneller, manchmal passt vielleicht das Standard-Layout, und dann spart man sich wiederum die Agenturkosten. Also ist alles ein Für und Wider. Ist aber für mich tatsächlich immer eine wichtige Entscheidung, die man am Anfang treffen sollte. Und ich als Entwickler, ich sag mal so, mit Rohdaten arbeite ich am liebsten, dann habe ich es in der Hand. Gib mir einen JSON-Response und dann baue ich da irgendein Layout. Aber ja, das kenne ich eben aus der Historie, dass das manchmal doch etwas interessant wird.
Ich denke, also Bianco, du hast ja auch gesagt, wenn man das bei einem Anbieter macht, steht da am Anfang eigentlich immer das Gespräch mit einem Consultant, mit der man dann irgendwie darüber spricht. Und ich denke, das sind dann auch genau die Gespräche, die man dann eben einzeln führt. Also wollt ihr selber implementieren oder sollen wir euch unter die Arme greifen? Wie viel Personalisierung vor allem braucht ihr? Weil das hatte ich jetzt vorhin schon mal so angesprochen. Ich glaube, da sind wir so ein bisschen dran vorbeigeschifft, geschippert. Schiffen ist was anderes. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Shop habe, der eben in meinen, also der jetzt, also wir hatten, nein, andersrum. Wir haben einen Shop. Dieser Shop verkauft, was weiß ich, diese Wassersport-Zusatzartikel. Und dann ist es ja wahrscheinlich so, dass sich bestimmte Dinge eignen, je nachdem, was meine Ziele sind und andere nicht. Aber das sind ja dann auch Dinge, die, wo man vermutlich beraten wird dann vom Anbieter, oder?
Genau.
Ja. Also, dass man, ja, das war das, was ich meinte eben, so wie viel muss es denn sein? Und können wir nicht erstmal langsam anfangen? Und muss ich 3 Jahre Daten sammeln, bevor ich nochmal mich melde? Oder ist das gerade mit der Datensammelei, wie schnell geht sowas?
Ja, genau. Also natürlich, gute Daten häufen sich über Jahre an. Das dauert einfach, ja, ist so. Und auch, natürlich, wenn man mehr in die Richtung geht, auch predictive suggestions auch. Das heißt wirklich, Historiendaten zu verwenden, um Vorschläge für die Zukunft auch zu machen, ja. Was könnte eben in einem Monat ein Trend von Produkten sein, weil eben die historischen Daten ergeben haben, dass im Oktober jeder eine Jacke sucht. Keine Ahnung. Ja, also, um irgendein Beispiel zu wenden, ja. Für das werden natürlich historische Daten umso wichtiger und ein großer Datenbestand. Aber wie du eben sagst, ja, also unsere Commercial Teams und generell im Personalisierungsbereich, Commercial Teams, Sales Teams sind eben speziell dafür da, hier die Consultants zu sein und zu sagen, hey, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Schauen wir uns mal dein vielleicht ja Bestseller-Produkt an und vielleicht auch im Vergleich, dass man gleich ein bisschen Vergleiche auch darstellen kann. Das Produkt, das sich jetzt überhaupt nicht verkauft, und probieren Strategie 1, 2, 3 aus. Ja.
Also am Anfang
mal auch die Erfahrung zu sammeln. Ja.
Am Anfang steht die Datenanalyse, eine erste Strategiebesprechung. Das heißt, das ist ein sehr involvierter Prozess, wo man sich so immer sucht. Ist das denn, also gibt es da so eine Art Schranke, wo man sagt, okay, oder Linie, wo man sagt, naja, ab da lohnt sich's dann auch nicht mehr? Ist das umsatzgebunden oder ist das so, wenn ich, egal wer ich bin, sobald ich online verkaufe, ich sollte personalisieren? Wie siehst du das?
Ja, ich würde eigentlich sagen, dass es sich nicht mehr lohnt, ist im Sinne von, wo hört Personalisierung auf? Aber das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Also inwiefern kann ich wirklich für jedes Individuum oder jeder, der meinen Shop besucht, wirklich so präzise und granular sein, dass ich sage, okay, jetzt kann ich nicht mehr weiter personalisieren. Ja, aber das ist so eine Grundsatzfrage. Als Shopbetreiber sehe ich eigentlich fast kein Ende in Sicht, weil ich sage, okay, es wird immer eine Variante, ein Produkt, eine Kombination geben, die sich vielleicht nicht gut verkauft, ja, wo eben eine Personalisierungsstrategie wieder andocken kann. Ja.
Ich meine, das ist also eigentlich sogar, ich glaube, da hast du mich falsch verstanden. Ich meinte das eigentlich eher in die andere Richtung. Also gibt es eine Gruppe an E-Commerce-Shops, wo du sagen würdest, für die lohnt es sich nicht, Personalisierung einzusetzen. Die würden davon nicht profitieren.
Nein, fällt mir eigentlich nichts ein.
Also mir fällt eins ein, aber ich glaube, das siehst du wahrscheinlich nicht als Online-Shops. Das sind die, da hatten wir es ganz am Anfang von, die Leute, die die Produkte zum Kunden bringen. Das heißt, die einfach so hart über Instagram Werbung reindrücken für ihre neuen Kaltschaumschuhe aus China, dass es völlig egal ist, wie der Shop aussieht, weil jeder das Ding kauft. Mhm. Oder, ne? So, also die Leute, denen die Kunden im Prinzip egal sind, die profitieren auch nicht von der Personalisierung.
Aber ich finde es trotzdem ganz spannend, was Bianca angefangen hat zu sagen, ist nämlich tatsächlich meine letzte Frage zu meiner Geschichte, was kommt auf mich zu? Weil wenn wir jetzt zum Beispiel gemeinsam jetzt die ganze Personalisierung in meinem Online-Shop umgesetzt haben. Mhm. Und wir sagen einfach mal, wir haben ganz viel ausgereizt, nicht nur Recommendations, sondern weitaus mehr. Bin ich dann fertig? Oder würde jetzt irgendwie diese Partnerschaft weitergehen, dass man sagt, okay, in einem halben Jahr setzt man neue Dinge, und mir geht es gar nicht so um dieses eine Pärchen an Produkten verkauft sich schlecht, das wollen wir jetzt irgendwie in den Vordergrund treiben, sondern neue Arten der Personalisierung. Geht diese Arbeit zwischen mir und zum Beispiel Nosto dann weiter, oder bin ich fertig und happy?
Also ist
fertig. Immer happy.
Fertig ist man nie. Also natürlich kann man sagen, Personalisierung an sich oder auch unser Produkt, ja, als Commerce Experience Plattform entwickelt sich stetig weiter. Es passieren ständig neue Dinge im Sinne von AI, neue Features, vielleicht wieder neue bahnbrechende Personalisierungsstrategien, aber natürlich auch, dass sich die Nutzer natürlich auch ändern. Also von dem her sehe ich einfach nie einen Stopp. Hm.
Am liebsten würde ich jetzt auf den Buzzword-Knopf hauen, Button. Da hat jemand AI gesagt. Lasst uns über die Zukunft reden.
Bevor wir das tun, wollte ich, also zum einen muss ich an der Stelle sagen, ich war vor ein paar Jahren auf einer Konferenz, in der ein Panel von sehr hochkarätigen E-Commerce-Experten darüber geredet hat, dass es demnächst Technologie geben wird, die das E-Commerce-Umfeld revolutionieren wird. Und wer jetzt nicht mitmacht, ist im Prinzip auch schon verloren. Und worüber reden wir natürlich? Über, richtig, Voice Commerce. Die Zeit hat gezeigt, nicht alles, was definitiv die Landschaft revolutionieren wird, tut das dann auch, weil manchmal haben die anscheinend keinen Bock, diese Technologien. Aber bevor wir da jetzt reinspringen in AI und Gedöns, Mist, jetzt habe ich so vor mich hinschwadroniert, dass ich die Frage vergessen habe. Wovor hatten wir vorher geredet?
Ob es vorbei ist, ob man weitermachen sollte.
Ah. Ja, nee, vielleicht fällt es mir wieder ein. Lass über AI reden. Ich habe eh nichts anderes vor heute.
Gut, AI. Also, wo geht's hin, die Reise mit der Personalisierung? Verwendet ihr bereits AI? Wenn ja, wie? Oder irgendwelche andere Machine Learning-Dinge?
Können wir vorher kurz für alle Menschen, die da draußen zuhören, ja, das bist du, einmal gucken, was meinen wir, wenn wir AI benutzen? Weil das ist nun ein sehr weites Feld.
Was möchtest du gerne?
Der Christian hat mir die AI angefangen.
Also, nee, ich habe nicht AI gesagt. Aber anyway, Buzzword-Wörter vorbei. Mir geht es um das, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie irgendwie künstliche Intelligenz oder irgendwelche Modelle, Machine Learning, womöglich Personalisierungen optimieren. Wie ist da der aktuelle Stand? Wird das benutzt? Ist es irgendwann geplant?
Also wir reden nicht über LLMs, ChatGPT und lustige Bildchen machen, sondern wir reden über im Commerce-Umfeld nützliche AI, genau, für
Daten auswerten,
arbeiten, ja, Daten
und so weiter. Ja,
okay.
Ja.
Backend AI. Ja.
Also generell kann ich sagen, oder glaube ich, dass KI eine immer größere Rolle in der Personalisierung spielen wird, weil es halt einfach die Möglichkeit gibt, noch größere Datenmengen zu analysieren und tiefere Einblicke ins Nutzerverhalten zu bekommen. Und eben auch, weil ich es vorhin gesagt habe, im Sinne von Predictions, präzisere Vorhersagen treffen kann, ja, und Anpassungen von den einzelnen Strategien. Wo sind wir aktuell? Also wenn ich jetzt wieder im Sinne von unserer Logik natürlich spreche, wir haben, also unsere Plattform ist AI-powered. Das heißt, wir benutzen eben für die gesammelten Daten Machine Learning Modelle, die sich natürlich jetzt in den letzten Jahren auch um einiges weiterentwickelt hat. Das ist natürlich das eine auf der Backend-Seite, beziehungsweise im Hintergrund auf der Seite. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch die Möglichkeiten für die Anwender von unseren Features und Produkten auch eben von der AI zu profitieren. Das heißt natürlich auch zum Beispiel die Analysedaten, die wir innerhalb von unserer Plattform dem Anbieter zur Verfügung stellen, eben im Sinne von ja, jetzt sind wir wieder Generative AI, aber hier hilft sie eben schon mal, ja, ist wirklich abzufragen und für sich eben Strategien auch besser ableiten zu können oder auch das Ganze besser deuten zu können, ja. Also so ist der aktuelle Stand in beiden Richtungen, würde ich sagen. Ich sage aber auf jeden Fall, dass KI auch für beide Seiten eine noch größere Rolle spielen wird. Ja.
Aber man kann quasi auch sagen, Nosto hat schon KI gemacht, als die E-Commerce-Bubble noch über Voice-Commerce geredet hat.
Ja, definitiv.
Okay, nicht, ja, das ist ich finde das immer faszinierend, dass das eben jetzt gerade so ein, natürlich macht's einen Sprung, müssen wir nicht drüber reden, und das ist auch sehr, sehr faszinierend. Wir wissen nicht, wo die Reise hingeht, aber es gibt doch Akteure, die das eben so darstellen, als hätte man jetzt eben 2023 AI entdeckt, und das ist natürlich absolut nicht der Fall.
Na, überhaupt nicht.
Ja, deswegen
also wir schauen uns jetzt im Sinne von der AI halt natürlich die neuesten Möglichkeiten an, ja. Und was es uns halt für die Zukunft bietet und wie wir natürlich unsere Logiken auch verbessern können mit KI. Aber ist schon lange im Einsatz.
Ja, natürlich. Ja, MapReduce, Big Data, das sind ja alles Sachen, die wahrscheinlich Anbieter wie Nosto zum Frühstück trinken, einfach weil muss. Sonst kann es keine Empfehlung geben. Es gibt ja diesen Urban Myth, der wohl gar nicht stimmt. Den gibt es in jedem Land, dass eben der Vater einen Brief bekommt von der Drogerie, in der ihm eben Schwangerschaftsprodukte von angeboten werden, und dann beschwert er sich und dann kommt raus, naja, die Tochter ist schwanger, aber das wusste er nicht. Aber dadurch, was sie für Produkte kauft, wusste die Drogerie, dass die Tochter schwanger ist und so. Aber da ist natürlich ein Körnchen Wahrheit drin. So eine Daten sagen viel aus, vor allem, wenn man sie eben mit anderen Daten vergleicht. Und dafür braucht man AI, weil das macht eben nicht der Herbert und mit Excel.
Genau.
Falls da draußen wirklich jemand Herbert heißt, übrigens, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, finde ich super witzig. Wir sind auf shopcast.fm zu finden. Da kann man kommentieren auf der Webseite. Wir freuen uns sehr über Feedback. Wollte ich nur mal anmerken. Wir machen ja immer noch einen Podcast.
Und gerne auch auf YouTube, der Videopodcast. Aber auch da kann man kommentieren. Würden wir uns sehr freuen.
Genau, wir haben es ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Aber wir haben es jetzt ganz fest vorgenommen, da mehr auf einzugehen und da auch mal wirklich Nägel mit Köpfen zu machen.
Also, und ihr müsst ja vorstellen, desto mehr Feedback wir bekommen, desto mehr können wir die Podcast-Folgen für euch personalisieren.
Oh, schön. Oh. Das hättest du mal am Anfang direkt machen müssen. Hammer. Hast ja bis zum Schluss gewartet. Schade. Wir haben noch ein paar Fragen von Edin, der heute leider nicht da ist. Die würde ich noch, da sind tatsächlich ein paar interessante dabei. Aber das eine, das, ja, das sind so ein bisschen, ist egal. Ich paraphrasiere mal, und frage, wenn du, also ist bei Personalisierung, ist das etwas, wo ihr auch nach Branchen sortiert und dann unterschiedlich damit agiert, oder ist das so individuell, so personalisiert, dass jeder Shop für sich alleine steht?
Du meinst so Vorlagen für Branchen?
Ja, Vorlagen oder bestimmte Dinge, die einfach pro Branche gemacht werden. Also keine Ahnung.
Best Practices.
Du verkaufst Bauschutt, du brauchst Kunden, kauften auch.
Ja, natürlich, es macht ja einen großen Unterschied, weil natürlich verschiedene Branchen andere Bedürfnisse haben, ja. Also ich kann nicht sagen, dass der Gartenhändler die gleichen Ziele und Absichten hat als der Fashion Store, ja. Also es sind halt einfach zwei verschiedene Paar Schuhe, ist aber im Endeffekt auch das gleiche wie im realen Leben, wie im stationären Handel, ja. Ich kann nicht erwarten, dass der Gartenanbieter das gleiche Repertoire hat wie der Fashionanbieter.
Ja. Und ja, das ist die gleiche Kundschaft.
Genau. Also die einzelnen Bedürfnisse und die Absichten und Ziele dahinter sind natürlich total unterschiedlich. Und dahingehend müssen natürlich auch die Strategien und die Bedürfnisse angepasst werden. Und gleichzeitig ist aber auch noch ein Unterschied B2C versus B2B. Ja. Macht auch einen großen Unterschied. Weil natürlich ein B2B hat erstens einmal im Normalfall extrem viele Varianten, ja, wenn man davon her ausgeht, nehmen wir einen Schraubenhersteller, ja, der wird wahrscheinlich zigtausende verschiedenste Schrauben und Ausführungen haben, ja. Währenddessen im Fashion-Bereich oder B2C, da reden wir halt bei einer T-Shirt-Variante vielleicht von 5 verschiedenen Farben und dann noch 5 verschiedene Größen. Wird zwar jetzt auch schon mehr, ja, aber es sind natürlich total unterschiedliche Sachen. Und bei B2B geht es doch mehr um die langfristige Kundenbindung. Das heißt wirklich die einzelnen Händler wirklich so zu binden, dass sie halt immer bei diesen Großhändler kaufen. Und bei B2C ist das Ziel eher natürlich schnellere Verkäufe.
Und Kundenbindung. Also und zumindest bei vielen Shops ist es ja doch, gerade wenn man eben nicht auf Amazon sein Zeug verscherbelt, dass man eben, also muss man oft auch, aber dass man ja in seinem eigenen Shop ein bisschen Brandbuilding betreibt dann.
Ja, natürlich.
Aber ja, was ich auch immer wichtig, fällt mir nur gerade ein, das ist immer so eine wichtige Geschichte zu sagen. Ich habe jetzt vorhin gesagt, naja, das sind ja auch unterschiedliche Kunden beim Gartenmarkt und bei dem Online-Händler, der eben T-Shirts verkauft. Mhm. Das ist aber nicht ganz richtig, das muss man sich immer bewusst sein, weil der Mensch, der vielleicht vormittags eine Schraube kauft oder 20.000 Schrauben für seinen Betrieb kauft, ist dann der gleiche Mensch, der eben nachmittags sich ein T-Shirt aussucht und hat aber einfach ein anderes Bedürfnisprofil, obwohl es derselbe Mensch ist.
Das heißt, man könnte tracken, wenn du in einem Sportshop Surffinnen kaufst, dass du dann zum Beispiel im Schraubenshop die M5 Madenschrauben oder so benötigst. Und dann hättest totale das Kontrolle.
Klingt nach jeden. Albtraum.
Ja.
Aber es ist so schwierig.
Die Super-Cookies erlauben es.
Ja, das wäre natürlich fantastisch, wenn das so funktionieren würde. Das setzt aber eine Welt voraus, in der dann nicht von links der Dropshipping-Heini reingecrashed kommt und dir irgendeinen Blödsinn andreht, den du nicht haben willst und der auch nicht funktioniert.
Jetzt würde mich... Aber genau die Frage an euch zwei jetzt persönlich, wie viel Tracking oder Personalisierung, beides in dem Fall, ist euch eigentlich zu viel? Oder wo ist es noch gut und cool von der Experience, wo ihr wirklich Mehrwert vom Online-Shop habt, oder wo ist es zu creepy?
Ich habe eine sehr feste Meinung tatsächlich.
Ja?
Also ich habe in meinem Zuhause meinen DNS-Server durch ein Pi-Hole ersetzt. Das heißt, ein laufendes Programm, das auf DNS-Ebene Tracking und Werbeanfragen an Server blockiert. Ich freue mich aber sehr darüber, wenn ein Online-Shop anhand meiner Einkäufe und Tätigkeiten bei diesem Online-Shop zum einen mich mit Service belohnt, dass ich da einkaufe. Das kann auch schon sein, dass ich da anrufen kann. Und gleichzeitig die Suche sehr, sehr gut ist. Also die Suche so gestaltet ist, dass ich damit schnell dahin komme, wo ich hin will oder eine gute Übersicht habe oder auch der Kategoriebaum, also dass die Seite so aufgebaut ist, dass ich mich da gut zurechtfinde. Und ich bin der festen Überzeugung, dass du nicht globales Tracking brauchst, um gute Personalisierung machen zu können.
Was mir da noch auffällt, was mir mega gut gefällt, wenn man vielleicht gar nicht automatisierte Trackings oder irgendwas hat, sondern einfach zum Beispiel seine Kleid- oder Helmgröße oder so einstellen kann im Benutzerprofil oder Kragenweite. Bekannte Motorradhersteller, die haben richtig guten Online-Shop und glaubst, ich merke mir die ganze Zeit, welche Größen ich überall habe. Ich weiß drin und dann kann ich auch zum Beispiel jetzt offline denen sagen, hey, das ist mein Profil, meine Kundenkarte, was hatte ich noch gleich für eine Helmgröße? Das ist auch so ein bisschen manueller Personalisierungsbereich, der mir persönlich ganz gut gefällt und wo auch nicht so creepy Magic dahinter ist.
Es geht
und
sogar
ich
noch.
Ich kann
noch
selbst schön. Sagen, ja, noch schön.
Bianca, vielleicht kannst du das bestätigen. Weibliche Menschen in unserer Gesellschaft haben oft das Problem, dass sie, kann man ja mal testen, dreimal dieselbe Hose in derselben Größe kaufen. Eine passt, eine ist zu lang und die dritte kriegst du nicht mal über den Hintern. Kannst du das so bestätigen?
Ja.
Okay. Und dann gibt es Online-Shops, die sagen dann so Sachen wie, hey, aufgrund der Sachen, die du schon zurückgeschickt hast und die du dann behalten hast, solltest du vielleicht bei deinem Kauf diese Größe bei diesem Modell bevorzugen. Das finde ich persönlich am schönsten eigentlich.
Ja, das stimmt.
Funktioniert aber, nicht immer, aber ja.
Um deine Frage zu beantworten, das geht eigentlich sehr gut mit dem einher, was ich jetzt auch noch hinzufügen wollte in die ganze Thematik. Wenn wir uns das Gesamtthema Personalisierung anschauen, was muss es eigentlich so grundsätzlich schaffen? Es muss eigentlich das schaffen, was wir im stationären Handel früher gehabt haben und ich traue mir zu sagen, fast jeder wertgeschätzt hat, dass man eben zu seinem Lieblingsshop geht, am besten dort eine Verkäuferin hat, die einen schon seit Kinderschuhen kennt, ja. Und wenn man diesen Shop betritt, genau weiß, wie bin ich heute gelaunt, was brauche ich, welche Farben mag ich gerne oder halt einfach von dem, dass sie mich kennt und eben alles oder viel, nicht alles von mir weiß, das ist sehr kritisch, aber vieles natürlich von mir weiß und dementsprechend halt ja Empfehlungen für mich hat. Und das Gleiche versuchen wir halt in den E-Commerce-Kontext ja zu übertragen. Ich glaube, das ist mal so die grundsätzliche Logik dahinter.
Damit würde ich mich auch wohlfühlen.
Ja, wahnsinnig schönes Schlussstatement schon fast, ja, könnte man sagen, ja.
Aber wir sind tatsächlich bei einer Stunde angekommen, das heißt, das wäre es dann für heute eigentlich. Genau, Bianca, es war sehr schön, dass du da warst und du hast das sehr bereichert heute. Danke dafür.
Freue mich. Danke für die Einladung.
Ich weiß jetzt endlich, was ich als Programmierer machen muss im Detail. Und dass es nie aufhört, womöglich.
Ja gut, das hört dann auf, wenn du sagst, ne, jetzt ist mir der Aufwand zu hoch. Aber ja, es muss nie aufhören. Man kann immer weitermachen. Das, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich vorhin sagen wollte. Genau zu der Frage. Und zwar, dadurch, dass Nosto ja ein SaaS-Anbieter ist, seid ihr beständig in der Rechtfertigungspflicht sozusagen. Das heißt, es muss weitergehen. Es muss ja auch eine weitergehende geschäftliche Beziehung sein, die konstant Nutzen bringt. Was eigentlich was sehr Schönes ist, weil als Nicht-SaaS-Anbieter musst du den Menschen, der dein Produkt haben möchte, einmalig davon überzeugen, dass er den Kram kauft. Und danach kannst du dich eben entspannt an den Strand legen. Als Serviceanbieter, der eben auf eine dauerhafte Kundenbindung ausgelegt ist, dadurch, dass du ihn laufend bezahlst, musst du dich ständig für deine Existenz rechtfertigen und damit muss es ja weitergehen und weiter Nutzen bringen.
Na, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich sehe es vor allem im SaaS-Anbieter-Bereich ja wichtig, dass es Two-Way ist, weil natürlich auch mit dem Feedback, das wir bekommen direkt von unseren Nutzern, ja, und den Ergebnissen, die sie haben, das kommt ja auch wieder zurück in unsere Produktentwicklung, ja. Und sie profitieren natürlich wieder von neuen Features und Produkten. Also immer, und das ist eben das Wundervolle am SaaS-Dasein, finde ich, weil man eben diese zwei Wege Kommunikation hat und Partnerschaft hat, ja. Das ist schon sehr toll.
An der Stelle den Song Circle of Life einfügen. Geistig. Können wir leider nicht machen. Copyright.
Aber ich kann einen Song produzieren über AI wieder. Bitte oder nicht. Auch nicht. Bitte nicht, das, ja.
War schon ich beim ersten jede, Mal bedenklich.
Jede Episode aufs Neue probieren.
Gut, damit entlassen wir euch in die Nacht oder in den Tag oder wo auch immer ihr gerade seid. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen und euch beiden vielen Dank fürs Dabeisein.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.